Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Es ist weiterhin nicht unbedingt die Weltmeisterschaft für die gesetzten Spieler. Zwei weitere sind, naja, nicht komplett rausgegangen, aber haben sich schwer getan. Einer davon ist ausgeschieden. Darüber sprechen wir hier bei Total Clearance und auch natürlich über die vier Matches, die gestern angefangen haben. Und das tun wir heute wieder zusammen mit Kati Hartinger. Hallo Kati.
Guten Morgen Christian. Gestern war wieder so ein Tag des Neustarts eigentlich bei der Snooker WM. Da sind so viele Matches haben angefangen. Wahnsinn. Und ja, abends ging dann auch was zu Ende. Also das war auch ein ganz besonderes Match. Na Christian, da haben wir jetzt einiges zu besprechen in dieser Sendung. Die Weltmeisterschaft ist weiter unterhaltsam, aber doch manchmal auf eine eher unfreiwillige Art und Weise und vielleicht auch eine unerwartete Art und Weise. Nachdem wir ja gesagt hatten, okay, also die Qualifikanten sind so stark wie noch nie. Ja, das ist schon schwer für die gesetzten Spieler. Das hat man jetzt schon Tag um Tag gesehen in Sheffield, ne?
Es ist echt kurios. Vor allem die Top-Spieler der laufenden Saison, die fallen wie die Fliegen. Kann man dann tatsächlich irgendwie so sagen, gar nicht so unbedingt deutlich, aber sie haben Probleme. Und das fing gestern Nachmittag schon an im Duell zwischen CJ Hui und Mark Williams. Nach der ersten Session hatte Mark Williams ja noch mit 5-4 vorne gelegen. Am Ende hat er mit 9-10 gegen CJ Hui verloren, vor dem man so langsam ein bisschen Angst kriegen muss, was der für eine Ruhe behält und für eine unfassbare Abgeklärtheit hat, wenn es dann wirklich mal um die Wurst geht. Das hat er in der Quali schon gegen Ben Mertens so gut funktioniert, letztes Jahr im Crucible. Und der Entscheidungsframe, dieses 77er-Break gegen Mark Williams, tja, Chapeau.
Ja, das war beeindruckend. Aber dann auch die Erleichterung in seinem Gesicht, als er den de facto Matchball dann gelocht hatte. Nochmal hier lange Farbe über den ganzen Tisch. Das war ein Nervenball, ne? Und das hat man ihm auch angesehen. Da war ja auch einiges schiefgelaufen in den Frames zuvor. Aber den hat er dann sicher gelocht und hat sich damit quasi das Match geholt. Danach lag nur noch Einfaches auf dem Tisch. Also, das hat man ihm schon auch angesehen, was es halt bedeutet, auch gerade für jemanden, der letztes Jahr hier schon so performt hat, der jetzt natürlich nicht wieder in der ersten Runde raus will, der vielleicht auch oder mit Sicherheit Ambitionen hat, dass der nächstes Jahr hier als gesetzter Spieler rausgeht. Und mich würde es freuen. Also, ich meine, der CJ Hui ist ja wirklich ein wahnsinnig sympathischer Typ und ein attraktiv spielender Spieler noch dazu. Also was will man denn eigentlich mehr? Ich habe mich total gefreut, dass er es geschafft hat, hier sich durchzusetzen. Mark Williams, ja, damit ist jetzt natürlich eine 92er-Legende raus. Viel vorwerfen, finde ich, muss er sich nicht. Überragend gespielt hat aber auch nicht. Ne? Das war jetzt nicht der Tour-Championship Mark Williams, der alles in Grund und Boden gespielt hat. Im ersten Frame mit Sicherheit schon noch, weil da hat er mit der 142 angefangen. Und das hat schon alle gefreut, oder Christian? Das hat doch alle gefreut. Mensch, so ein starker Beginn für ihn dann. Und lag ja auch vorne nach der ersten Session, weil er gerade hinten raus dann nochmal sehr, sehr gut gespielt hatte. Aber dann ging es halt los mit der großen CJ Hui-Show. Ne? 4 Frames in Folge erstmal. Unter anderem mit 3-60er Breaks. Ja, und Mark Williams hatte in 3 von den 4 Frames auch durchaus Chancen, hat die nicht genutzt. Und CJ Hui hat das eiskalt durchgezogen, aber Mark Williams wäre ja nicht Mark Williams, wenn er nicht nochmal ins Spiel zurückgekommen wäre.
Ja, also das war ein richtig unterhaltsames Duell zwischen den beiden. Und ja, Mark Williams kam zurück, hat es tatsächlich in einen Decider gezwungen mit seinem bärenstarken Matchplay. Vor allem halt auch, weil CJ Hui dann ein bisschen vielleicht doch hat nerven lassen müssen. Aber dieser Decider, diese 77, das war einfach ein fantastisches Break, was er da für Bälle auch rausgeholt hat, um das Break zu halten und sich dann am Ende durchzusetzen. Das ist schon richtig stark. Zwei Anekdoten vielleicht noch zum Match. Zum einen, Kati, ich bin ein bisschen verwundert gewesen, wie negativ dann doch so ein bisschen auch die Berichterstattung über CJ Hui war, dass der angeblich sein WM-Halbfinale vom letzten Jahr gar nicht so richtig bestätigt hat. Was ich überhaupt nicht finde. Also wenn man sich sein Preisgeld anguckt, dann ist das komplett gleichmäßig auf beide Saisons verteilt. 22-23 und 23-24. Und ich meine, der hat das Finale beim German Masters erreicht, Viertelfinale beim Shootout. Jetzt bei der WM performt er wieder so. Also ich weiß nicht, was er noch hätte tun sollen.
Ja, also ganz ehrlich, da sollte man sich vielleicht mal lieber Jack Lesowski noch mal anschauen, oder? Also ich meine, sie, nein, ernsthaft, oder? Ich meine, CJ Hui, wie gesagt, war halt im Finale, hat die ganze Saison uns, finde ich, auch sehr viel Spaß gemacht. Das gehört ja aus Fansicht auch dazu, muss man auch mal sagen. Ne? Der hat die ganze Saison über tolle Snooker gespielt. Wenn man ihn jetzt nicht oft genug im Fernsehen dabei gesehen hat, ja, wessen Problem ist das? Ne? Nicht das von CJ Hui, sondern das von den Leuten, die mir jetzt vorwerfen, er hätte underperformed, ja? Die haben halt nicht hingeguckt, die haben es halt nicht gezeigt auf dem Hauptmatch. Also, ich finde, da kann man wirklich dran arbeiten, dass man die Berichterstattung ein bisschen fairer gestaltet. Ne? Also insbesondere finde ich wirklich gegenüber CJ Hui, also natürlich Mark Williams Legende des Sports. Ich will auch niemandem es verdenken, dass man sich wünscht, dass Mark Williams weiterkommt. Ne? Der hat ja super viele Fans, ist ja klar. Aber trotzdem, CJ Hui hat sich super verdient für die WM qualifiziert, hatte eine super Saison, hat hier super gespielt, um Mark Williams zu schlagen. Ja? Und der hatte wirklich dann mit einem zu kämpfen. Da gab auch noch eine Toilettenpause zwischendrin und alles im Frame. Also das war ein schwieriges Match. Mark Williams, wenn der mal seine böse Seite auspackt, sage ich mal, wie jetzt in diesen vier Frames, die er dann noch gewonnen hat, um den Entscheidungsframe zu erzwingen in der zweiten Session. Also da musste alles reinwerfen, um da nicht zu zerkrümeln wie so ein trockener Keks. Ne? Und der CJ Hui, der hat das geschafft. Ja, also hat er auch ein paar Nerven gezeigt, ganz klar. Aber am Schluss, wenn es drauf ankam, hat er es eben geschafft und saß danach ganz entspannt, ne, in seiner Umkleide im Crucible. Also ja, also ich fand das eine tolle, tolle Leistung von ihm. Ich hoffe, wir sehen ihn auch auf dem TV-Tisch dann in der nächsten Runde. Ja, ich habe mich da gestern geärgert. Und damit verknüpft ist ja auch dann der Kommentar von Neil Robertson gegenüber Hossein Wafai, der ihn, den Hossein mal in so ein bisschen eher in Schutz genommen hat, nicht inhaltlich, sondern mal gesagt hat, Freunde, was ist denn hier los, wie redet ihr denn über ihn? Andere Leute haben sich auch negativ über das Crucible geäußert und es wurde den Teppich gekehrt. Ne? Also ja, ich finde, da kann man sich wirklich mal selbst kontrollieren in diesen Wochen auch.
Ja, also wie gesagt, Hossein Wafai, solange er nicht mehr, ein bisschen mehr erreicht in seiner Karriere, nehme ich das nicht ganz so ernst. Also da muss er noch ein bisschen was machen, bis er so eine Äußerung dann tatsächlich auch ein bisschen freier äußern darf, ohne dass darüber so berichtet wird, wie es getan wurde. Aber gut, CJ Hui, du hoffst auf den TV-Tisch, bin mal gespannt, weil sein nächster Gegner ist Jack Jones und das heißt, einer von den beiden steht schon wieder im WM-Viertelfinale. Also das ist doch absolut verrückt, wie diese Weltmeisterschaft schon wieder verläuft. Und mit Mark Williams ist jetzt der nächste absolute Top-Spieler der Saison rausgegangen. Es ist interessant, von den Top 16 aus der Einjahresrangliste sind jetzt schon wieder nur noch 7 im Rennen. Ist doch verrückt, kannst du dir nicht ausdenken. Was macht diese Weltmeisterschaft schon wieder?
Das ist wirklich eine besondere Weltmeisterschaft. Aber halt nicht auf die Art und Weise, wie wir es erwartet hatten. Also, faszinierend. Also, wir hatten doch ein super starkes Tour-Championship-Line-Up dann auch. Mark Williams hatte die gewonnen. Und ja, also es ist super schwierig zu beschreiben, was da eigentlich los ist im Crucible. Aber es ist auch attraktiv, finde ich, auf die Art und Weise. Und jetzt gerade, dass wir Jack Jones und CJ Hui gegeneinander haben und damit einen im Viertelfinale, ich finde das total schön. Ich finde das richtig schön. Ich hoffe halt auch wirklich, dass es dann gezeigt wird. Ne? Weil wir hatten ja auch in dem, zum Beispiel Milka Jung-Schub, zumindest bei der BBC, war nicht das Hauptmatch, obwohl es das Match mit der entscheidenden Session war am Abend. Und sowas macht mich wahnsinnig, Christian. Das macht mich wahnsinnig. Deswegen bin ich so gerne auch live dabei im Crucible, weil da habe ich das Problem nicht. Ja, aber es macht mich einfach wahnsinnig. Bei Eurosport haben wir es gesehen. Ne? Grüße gehen raus, das war deutlich besser. Aber es ist schon wirklich schwierig, weil ich meine, wir brauchen mal auch neue Leute und wir brauchen abwechslungsreiche Snooker. Und abwechslungsreich war es auch. Ja, also es ist eine schwierige WM auf vielen Ebenen. Das gebe ich auch zu. Es ist auch nicht leicht, das Ganze zu planen, weil ich meine, was dann am Tisch gezeigt wird, ist auch manchmal eben anders, als man es erwartet hätte. Aber ich genieße es trotzdem. Also ich genieße es total, diese Weltmeisterschaft, weil diesmal so ganz anders als in den vergangenen Jahren. Selbst anders als letztes Jahr, wo ja Luca Brissell da zu seinem Triumphzug angesetzt hatte.
Ja, also das Interessante ist, für die BBC wird es dann spannend, weil weitgehend parallel zu Jack Jones gegen CJ Hui wird das Duell zwischen David Gilbert und Robert Milkins laufen. Das heißt, für eins von beiden müssen sie sich entscheiden. Und Robert Milkins hat das Achtelfinale gestern in einem interessanten Duell gegen Peng Yongshu erreicht. Der Milkman hat es auf die Spitze getrieben, was die Spannung anbelangt. Und zwischendurch in diesem Match dachte ich, meine Güte, was für ein Slapstick. Da wechselten sich grandiose Einsteiger, vor allem von Peng Yongshu, ab mit sowas von vielen leichten Fehlern, einem Robert Milkins, der, glaube ich, mehrere Male kurz davor stand, zu kochen und ja, einfach nur dem schönsten Satz von Rolf Kalb, den ich seit langem im Kommentar gehört habe, der das Match einfach nur perfekt zusammenfasst. Hoffen wir für die Spieler und auch für uns alle, dass das hier irgendwie möglich ist.
Ja, dass es irgendwie noch besser wird, ne? Ja, also ich habe das auch sehr genossen. Also gerade die zweite Session zwischen den beiden. Also bei der ersten waren noch ein paar Breaks dabei und da hast du dir auch nichts weiter dabei. Das ist eine normale erste Session im normalen Erstrundenmatch bei der Weltmeisterschaft, würde ich zusammenfassen. Aber jetzt gestern Abend, was die da gemacht haben, ja, das fragen die sich wahrscheinlich jetzt selbst. Also das haben wir uns alle kollektiv gefragt und ich finde, da bekommt dieses gemeinsame Snooker-Gucken auch eine ganz andere Ebene. Ja, wenn alle da sitzen, egal in welchem Land, ja, und dieses Match gucken und sich fragen, was passiert hier gerade, was veranstalten die gerade? Also ich finde das herrlich. Man kann nicht immer nur das gleiche Century Break irgendwie bewundern. Ja, das ist auch schön, aber wenn man sich manchmal so fragt, wie sind die hierher gekommen und wissen die, worum das geht und warum können die nicht mehr Snooker spielen, das finde ich hat auch absolut seinen Reiz. Also diese gesamte Abendsession war eine skurrile, unfreiwillig unterhaltsame, merkwürdige Kombination aus Miscues, aus genialen Einsteigern mit dann verschossener Farbe, aus Bällen, die komplett daneben gegangen sind. Das war Slapstick-Snooker einfach. Den gesamten Abend, die sind da auch nicht mehr rausgekommen, außer vielleicht Robert Milkins bei dieser 76, als es dann darauf ankam, als er den Entscheidungsframe erzwingen musste. Alle haben sich gefragt, also das war wirklich der Abend der Snooker-Fragen. Da hat man sich existenzielle Fragen gestellt: Warum verfolge ich diese Sportart? Warum betreibe ich diese Sportart? Also, das war auch, finde ich, ein sehr philosophisch geprägter Abend zwischen den beiden. Und gleichzeitig aber auch, Christian, also diese Respektlosigkeit. Da ist Rolf Kalb bei seiner letzten WM und hat das als TV-Match zu kommentieren. Wir haben im Interview mit ihm vor der WM eher darüber geredet, also welche Matches er besonders mag oder eben auch nicht. Und da hat der Rolf sich ja gleich mal aus dem Fenster gelegt und gesagt: Nee, also er kommentiert ja alles gerne. Ja, also die Frage würde ich mir sehr gerne nochmal stellen. Nein, es war ja wirklich unterhaltsam. Es macht ja auch mal Spaß, wenn du hier sagen kannst: Okay, also Freunde, ich weiß auch nicht, was hier los ist, also, aber es ist nicht gut. Ja, also hatte, finde ich, Rolf auch herausragend gut kommentiert dieses Match. Immer so mit der richtigen Kombination aus Kritik, aber dann auch wieder Unterhaltung dabei. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Aber das war jetzt also Respektlosigkeit Nummer 1 gegenüber Rolf Kalb. Respektlosigkeit Nummer 2 war gegenüber Paul Collier. Ich meine, unser Finalschiedsrichter. Ja, letzte WM. Also will man dem dann nicht vielleicht was anderes präsentieren als einen komischen Jumpshot über Schwarz? Also sehr, sehr seltsam und also fand ich von der Höflichkeit her wirklich schwierig, ihm das dann vor die Nase zu setzen. Nochmal ein Entscheidungsframe. Paul hat sich auch bedankt, ne? Hatte beim Judgment Day schon einen und jetzt zack, zack, ne? Wahnsinn. Also wirklich ein skurriles Match auf die schlechteste und beste Art und Weise.
Ja, es war schon herrlich. Ich musste auch wirklich mehrmals dann einfach irgendwann einfach auch nur noch lachen. Es war wirklich interessant zu sehen. Vor allem jedes Mal, wenn Rolf da gesagt hat: Ah, jetzt scheint es tatsächlich so zu sein, jetzt haben sie Flow, konntest du eigentlich die Uhr nachstellen, dass 2, 3 Sekunden später dann der Fehler kam und genauso war es dann auch. Also, es hochgradig interessant. Wir sind uns, glaube ich, einig, Robert Milkins wird sich steigern müssen gegen David Gilbert, aber das sind doch auch schon wieder Matches, oder? David Gilbert gegen Robert Milkins, Jack Jones gegen CJ Hui, Stephen Maguire gegen Sean Murphy. Das sind doch genau die Achtelfinals, die wir uns vor der WM vorgestellt haben.
Ja, also ich bin auch der Meinung, Christian, du solltest unsere Vorschau langsam löschen. Nein, also ich glaube, vielleicht bin ich gar nicht so schlecht dabei, weil so exotische Sachen, vielleicht habe ich aus Zufall mal eingetippt. Aber irgendwie, das liest sich auch so wie das, wie das PTC-Achtelfinale in Mülheim 2018 oder sowas. Ja, also hat doch was davon, also kann man doch jetzt nicht anders sagen. Da hat man so ein paar, ja, hier Sean Murphy, Steve Maguire, klar, aber
perfekt
dann auch
für
noch
den TV-Tisch. Sean Murphy auf den TV-Tisch.
Ja, genau, genau. Also da kommen richtig heimatliche Gefühle in mir hoch.
Es ist Wahnsinn. Und es deuten sich ja auch noch mehr interessante Sachen an, wenn man sich die Matches anguckt, die gestern begonnen haben. In der Morgensession legte Kyron Wilson los gegen Dominic Dale. Und da haben wir also schon auch so ein bisschen Erwartungen vorgehabt vor diesem Match. Vielleicht als sehr offen bezeichnet Dominic Dale mit seiner neu entflammten Liebe, / Snooker-Liebe. Aber das ist dann doch ein bisschen unterwältigend, weil Kyron Wilson überhaupt nicht dazu aufgelegt ist, hier irgendwie Spannung aufkommen zu lassen. Muss man schon die Frage in den Raum stellen, und das ist interessant, ist Kyron Wilson vielleicht der mit der besten Einzelleistung dieser Weltmeisterschaft innerhalb einer Session bisher?
Oh, aber gegen Dominic Dale weiß ich jetzt nicht. Also vom Scoring her absolut beeindruckend, natürlich, aber es war halt auch gegen Dominic Dale, verstehst du? Der hat in 4 Frames jeweils 0 Punkte geholt und in den anderen Frames meistens wenig fabriziert, Frame 7 verloren, obwohl er 70 Punkte auf der Uhr hatte und dann den einen Frame gewonnen, das immerhin, da hat er aufgepasst, also mit den Trends aktuell geblieben, da hat er das Century Break gespielt, die 120, wunderschön. Ja, also seinen Moment hatte er auch und das freut mich, weil das wird jetzt nicht lange dauern heute, denke ich mal, aber seinen Crucible-Moment hatte er, als er den Riesenapplaus sich abgeholt hat für das Century Break und natürlich auch, als er von Rob Walker in die Arena gerufen wurde. Rob hatte wirklich große Pläne für diesen Walk-On. Es wurde eine abgespeckte Version, er hatte noch mehr geplant, kann ich an der Stelle verraten im Presseraum. Ich habe möglicherweise Dominic Dale vorgewarnt. Und nein, es war ein interessanter Walk-On. Also ich muss sagen, mir wäre das wahrscheinlich unangenehm, wenn ständig meine neue Liebesbeziehung so im Vordergrund stünde, aber ich habe auch keine. Deswegen, vielleicht freut er sich auch, der Dominic Dale. Nein, bestimmt freut er sich. Aber snookertechnisch war jetzt nicht so viel zu holen, deswegen reden wir über den Walk-On. Kyron Wilson, also, hat sehr, sehr gut gespielt und hat wieder gezeigt, im Crucible fühlt er sich zu Hause. Und hat auch gezeigt, er hat vielleicht doch berechtigterweise mal Ambitionen, hier mal wieder gut zu performen bei dieser Weltmeisterschaft. Hat ja auch kein leichtes Jahr, auch neben dem Tisch und so einiges los, ne, wo wir der Familie auch alles Gute wünschen. Also schön, dass er sich jetzt hier so frei spielen konnte. Ich hatte trotzdem eigentlich zu jedem Zeitpunkt das Gefühl, der hat so eine, du kommst gratis aus dem Gefängnis Freikarte und du kannst auch mal echt einen Fehler reinhauen. Der würde nicht bestraft werden. Also das hatte so ein bisschen Trainingsmatch-Charakter für Kyron Wilson. Und deswegen würde ich jetzt noch nicht so weit gehen und sagen, beste Einzelleistung, aber eine sehr, sehr gute Leistung, die bestmögliche Leistung unter den Gegebenheiten.
Also wenn wir sehen, ob Kyron Wilson dann im nächsten Match, weil dass er das hier gewinnen wird, da gehen wir mal jetzt von aus, etwas mehr gefordert wird. Nächster Gegner wäre ja dann Joe O'Connor. Kyron Wilson also führt mit 8-1 bereits gegen Dominic Dale. Parallel dazu fand die erste Session, und genau das wird auch heute wieder die erste Session sein, der Start für Ding Junhui und Jack Liesowski statt. Auch dieses Match wurde mit Hochspannung erwartet, vielleicht eins der ja, potenziell besten Duelle der ersten Runde. Und es hat auch das gehalten, was man sich davon versprechen konnte. Und hier liegt der gesetzte Spieler auch schon wieder hinten am Ende der Session. Und ich muss sagen, das sah zu Beginn der Session überhaupt nicht so aus. Ich muss sagen, ich hatte Jack Liesowski hier nach 2 Frames eigentlich schon wieder abgeschrieben.
Ja, ich habe das Match nicht gesehen, Christian. Und ich habe das auf Twitter verfolgt und dachte mir, okay. Also nach 2 Frames, und natürlich hat der Ding Junhui da eine 127 gespielt und eine 60, aber irgendwie wirkte es auf mich schon ein bisschen seltsam, dass man da Ding Junhui, also dem hat man quasi die Trophäe schon gegeben, da stand schon der Roddy da mit den Handschuhen, ne, und der Trophäe in der Hand, um die Ding Junhui zu übergeben, wenn man Twitter glaubt, und Jack Liesowski, der kann gar nichts mehr. Was macht der überhaupt hier? Warum hat er sich überhaupt qualifiziert? Die Mühe hat sich doch gar nicht gelohnt. Also das waren nach zwei Frames so. Und dann kam aber Jack Lesowski mit einer 71 und einer 91 und dann stand es unentschieden zum Interval. Also was war denn da los, Christian? Was hat der Ding Junhui so toll gemacht und der Jack Lesowski so schlecht, dass man seine Karriere quasi beendet hat in meiner Abwesenheit?
Naja, es war quasi der Beginn von Lesowski in dieses Match. Also der hat halt, in beiden Frames ist der Bälle angegangen und hat die halt meterweit verschossen. Das war halt auch selbst den einen Einsteiger, den er im zweiten Frame gelocht hat, da hat er die Farbe dann gefühlt 3 Meter neben die Tasche gesetzt. Also das war halt wirklich einfach nur grottenschlecht in den ersten 2 Frames. Und dann lief es auf einmal. Dann ging es. Da hat er sich mit einer 71 dann freigespielt und Ding Junhui war dann auf einmal so ein bisschen in der, ich werde es nicht sagen, in der unterlegeneren Position, aber es war dann schon so, dass Lesowski einfach mehr aus seinen Chancen gemacht hat im weiteren Matchverlauf und das fand ich schon ein Stück weit überraschend nach den ersten beiden Frames, wie gesagt. Also ist sehr gut jetzt ausbalanciert, dieses Match 5-4. Führt Jack Lesowski nach der ersten Session, also könnte sehr interessant werden für den Start in den Tag heute.
Ja, ist ein gutes Frühstücksmatch, ne? Das kann auch eine ganze Weile dauern, da kannst du einen ganzen Brunch draus machen.
Wir werden sehen, wie es zwischen den beiden weitergeht. 2 weitere Matches haben auch begonnen. Zum einen am Nachmittag gestern Mark Allen gegen Robbie Williams. 7-2 führt Mark Allen dort. Und man muss ja auch sagen, wir haben viel gesprochen über die sehr gute Möglichkeit, die Mark Allen jetzt natürlich hat, die sich jetzt in den letzten Tagen nochmal verschärft hat durch das Ausscheiden von Mark Selby, durch das Aus von Ali Carter, durch das Aus von Luca Brissell. Die obere Hälfte ist ja im Prinzip wie gemacht für Mark Allen jetzt. So ganz überzeugt hat mich die erste Session gegen Robbie Williams noch nicht, aber er führt 7-2, also was will man ihm vorwerfen?
Ja, und er hat nicht so gespielt wie Robert Milkins, also was will man ihm vorwerfen? Also, es war auch hier ein solider Auftritt. Ich habe ein bisschen den Eindruck, das war leicht ähnlich gelagert wie bei Karen Wilson, nur hat Mark Allen deutlich schlechter gespielt als Karen Wilson. Aber so gleiches Prinzip, so ein bisschen, ja, also wenn das jetzt irgendwie nicht funktioniert mit der Chance, dann kommt die nächste garantiert. Und da hat der Mark Allen sich, glaube ich, auch nicht allzu viel Mühe gemacht mit diesem Match. Robbie Williams war eigentlich derjenige mit dem besseren Scoring, ne? Hat mehr höhere Breaks gespielt, hat ein Century gespielt, eine 105, aber hat es halt auch geschafft, Frame 6 noch zu verlieren, obwohl er 68 Punkte in einem Break geholt hatte. Also das war ein bisschen dusselig. Das hätte vielleicht nochmal ihm erlaubt, im Match drin zu bleiben. Auch Frame 5 war enorm knapp, ging nicht an ihn. Dann gab es noch 3 Frames, wo er gar keinen Punkt geholt hat. Also wir sehen schon, es war kein schöner Tag für Robbie Williams. Aber auch er hatte mit dem Century Break natürlich so seinen Crucible-Moment. Ist der am niedrigst platzierte Spieler in diesem Draw jetzt hier, wird ja ständig erwähnt. Du bist der Loser, du bist der schlechteste Spieler in diesem Draw. Nein, so wird das natürlich nicht gesagt, aber ja, so ein bisschen hat er halt auch so gespielt, muss man jetzt schon sagen.
Ja, also wie gesagt, Mark Allen liegt dort sehr gut vorne, wird vielleicht in den nächsten Runden dann aber auch etwas mehr gefordert werden. Und das letzte Match, das gestern noch begonnen hat und auch heute beendet wird, ist das zwischen Barry Hawkins und Ryan Day, was das BBC-Hauptmatch, wie gesagt, gestern Abend war, obwohl parallel dazu ja Robert Milkins in der Finalsession war. Und Ryan Day hat sich vielleicht insoweit ein Stückchen was vorzuwerfen, dass er nicht höher vorne liegt, denn obwohl Barry Hawkins eigentlich gut ins Match reingefunden hat, war Ryan Day dann lange Zeit der etwas dominierendere Spieler.
Genau, und Barry Hawkins hat es am Schluss nochmal geschafft, nochmal Frames zu holen, ne? Und das war schon cool. Also ein gutes Match, würde ich sagen. Auch ehrlicherweise objektiv die bessere Wahl für den TV-Tisch, wenn man jetzt flüssige Snooker sehen möchte. Aber das wollen wir ja gar nicht, Christian. Das wollten wir gestern Abend nicht sehen, ne? Wir wollten mit Rolf zusammen uns den Robert Milkins anschauen, bis zum bitteren Ende und dabei lachen. Ja, es war wirklich gut für die Lachmuskeln, dieses Match. Das hier war jetzt ein bisschen ernsthafter, ein bisschen seriöser. Gute Leistung eigentlich von beiden. Knappe Geschichte. Die werden sich gewundert haben vor dem Herrn, dass sie das Hauptmatch waren bei der BBC, aber werden sich auch sicher nicht beschwert haben. Ryan Day finde ich überraschend solide dafür, dass er Ryan Day ist. Und Barry Hawkins gar nicht mal so schlecht dafür, dass er so 3/4 der Saison nicht mehr stattgefunden hat. Also eigentlich so ein positives Überraschungsmatch, würde ich sagen, tatsächlich bei dieser Weltmeisterschaft. Bin gespannt, wie das jetzt ausgeht.
Es wird beendet werden. Heute gibt es wieder 3 vollgepackte Sessions und heute starten dann auch die letzten beiden Erstrundenduelle. Morgen ist ja dann der erste Tag der Weltmeisterschaft, wo nur 2 Sessions sind, wo traditionell die erste Runde beendet wird und der Startschuss in die zweite Runde passiert. Ronnie O'Sullivan gegen Jackson Page, das gibt es heute Nachmittag 15:30 und John Higgins gegen Jamie Jones startet um 20 Uhr und die 4 Matches, die begonnen haben, die werden heute beendet um 11 jetzt Kyron Wilson gegen Dominic Dale, Ding Junhui gegen Jack Lisowski, am Nachmittag dann Mark Allen gegen Robbie Williams und am Abend Barry Hawkins gegen Ryan Day. Und heute ist er dann auch endlich soweit. Der gute, der erwartete, der lang erwartete, der ersehnte Auftritt des Top-Favoriten dieser Weltmeisterschaft. Kathy, Jackson Page startet.
Ja, natürlich. Ja, also Ronnie O'Sullivan war wieder natürlich in Beschlag genommen von allen Medien. Immer wenn ich Ronnie O'Sullivan live treffe, dann ehrlicherweise kann ich ihn so wieder so einen Tick besser verstehen und tut mir auch ein Tick leid tatsächlich, weil der wird ja also umringt ständig von allen und deswegen verstehe ich auch ein bisschen zumindest, dass für ihn es halt schon wichtig ist, wie nah man mit dem Auto ans Fußball ranfahren kann, was man übrigens kann. Ne? Man kann zur Stage Door sich fahren lassen, gar kein Problem. Und wie so ein Turnier insgesamt organisiert ist, weil der wird ja nicht nur bei der WM belagert, wenn ich da mal kurz zuschaue, sondern der wird jeden Tag bei jedem Turnier das ganze Jahr über belagert. Und dass dieses Interesse an seiner Person, ja, also so immer so ein Anflug von Mitleid tatsächlich für Ronnie O'Sullivan, wenn ich ihn sehe. Ob er Mitleid haben wird mit Jackson Page auf dem Tisch, ob er das haben muss, wie Jackson Page spielt, das werden wir sehen. John Higgins freue ich mich auch, endlich im Geschehen. Ne? Jamie Jones, böser Gegner, das wissen wir alle. Und ja, dann freuen wir uns mal auf hier die restlichen 2 Verbliebenen der 92er-Generation. Gucken wir mal, was die so zu bieten haben.
Genau, das gucken wir uns heute ganz genau an und morgen hört ihr dann natürlich hier auch wieder die Zusammenfassung dieser Weltmeisterschaft, dieser bisher wirklich auch sehr interessanten und verrückten Weltmeisterschaft. Das war's von uns für heute. Kathi und Chris sagen Tschüss. Bleibt dran bei Total Clearance.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, 2-mal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.